Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir sprechen heute und auch sonst ganz, ganz oft über das Thema Elektromobilität. Wenn euch das interessiert und ihr da immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und schreibt uns auch gerne einen Kommentar auf YouTube oder auf den anderen Plattformen und empfehlt uns auch weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen.
Ja, wir sprechen heute mit zwei ganz besonderen Experten, und zwar Rolf Behling und Dr. Michael Kreil. Grüß euch beide.
Hallo zusammen.
Hallo, servus.
Rolf, du bist Mitbegründer von eRevolt und da zuständig für das Fahrzeug und alles das, was mechanisch ist. Und Dr. Michael Kreil, du bist Leiter des Geschäftsfelds Mobilität beim Fraunhofer Institut ISI.
Ja, Rolf, wir beschäftigen uns hier in diesem Podcast jetzt seit Jahren mit der Elektrifizierung und versuchen das zu ergründen, wie das auch hier gerade in Deutschland so ein bisschen schneller vorangehen kann. Und ihr habt da jetzt eine eigene Lösung sozusagen geschaffen, die vielleicht eine ganz gute Ergänzung zu den Neuwagen sein kann. Und zwar habt ihr eine Umrüstlösung für Verbrenner zu E-Auto entwickelt, die dann wiederum von Partnerwerkstätten umgesetzt werden können. Erzähl mal ganz kurz, wie weit seid ihr da und wie viele Autos wurden denn bisher schon umgerüstet?
Wir gehen auf eine serienmäßige Umrüstung. Bedeutet, du brauchst eine Lösung, die schnell integrierbar ist ins Fahrzeug und die dann wiederum gleichzeitig einigermaßen kostengünstig ist. Weil diese Einzellösungen, diese Einzelumbauten, die gibt es ja schon länger. Ja, also man kennt es ja, also das Oldtimer, die umgebaut werden, die dann in elektrisch fahren können. Die sind aber relativ teuer, diese Umbauten, und sehr langwierig. Für uns war wichtig zu sagen, okay, gut, was brauchen wir, damit wir schnell und günstig umbauen können und in einer Form, wo wir auch die neueren Fahrzeuge mit einbinden können. Hier ist es jetzt so, dass wir dann angefangen haben, mit den Werkstätten mal zu sprechen. Wie stellt ihr euch das vor? Wie könnte es denn sein? Wie könnte es gehen? Dann haben wir uns natürlich auch Überlegungen angestellt, wie wir dann die Elektronik integrieren, da die neuen Fahrzeuge ja alle irgendwelche Bussysteme haben. Und dann haben wir uns noch zusätzlich überlegt, okay, was ist denn der Kundennutzen? Was will denn der Kunde? Der Kunde will einen Umbau haben, möchte möglichst keinen, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Hassel haben. Ja, er möchte, dass das Fahrzeug umgebaut wird und möchte nicht irgendwie sich um 10.000 Sachen kümmern müssen und am Schluss die Unsicherheit haben, bekomme ich es vom TÜV zugelassen oder nicht. Das waren jetzt so mal unsere Hauptthemen. Und so haben wir jetzt dann also angefangen, mit den Werkstätten zu sprechen, haben von denen relativ gutes Feedback bekommen über das, was wir uns überlegt haben, haben uns jemand gesucht, der mit uns zusammen eine Softwarelösung bringen kann, beziehungsweise eine Lösung mit einem Steuergerät bringen kann, dass wir die ganze Elektronik, die in den Fahrzeugen vorhanden ist, mit einbinden können. Und gleichzeitig haben wir uns dann auch überlegt, am Schluss möchte der Kunde ja, wie gesagt, möglichst wenig Probleme haben. Also wäre es gut, eine Garantie zu haben. Und wir haben auch eine Versicherung gefunden, die uns auch 2 Jahre Garantie gibt für das umgebaute Fahrzeug. Dann haben wir angefangen, den ersten Prototypen umzubauen. Natürlich mit den entsprechenden Zwischenstufen, die man wieder hat. Da kommen schon die ein oder anderen Probleme auf. Ende vom Lied war dann, dass wir jetzt eine TÜV-Zulassung haben. Der Prototyp ist auf der Straße. Wir fahren ihn seit einem Jahr offiziell auf der Straße. Und haben auch die ganzen Fahrerassistenzsysteme und alles mit integriert in dem Fahrzeug, sodass es wirklich funktioniert.
Ganz, ganz spannend zu hören. Wir können da gleich nochmal ordentlich in die Tiefe gehen. Vielleicht jetzt schon mal kleiner Spoiler. Meine Frau fährt noch einen Verbrenner, und zwar ein Golf 7. Genau auf dieses Fahrzeug habt ihr euch spezialisiert. Ich bin hoch interessiert, meiner Frau das schmackhaft zu machen, wenn ihr das anbietet, quasi den Verbrenner dort umzubauen. Ja, Michael, das ist natürlich eine ganz tolle Lösung, dass jetzt eRevolt hier die alten Verbrenner jetzt tatsächlich umbauen kann in ein E-Fahrzeug. Beziffer das doch mal. Wie hoch sind denn jetzt diese Umwelt- und Klimavorteile dieser Umrüstung im Vergleich zur Herstellung eines neuen Elektrofahrzeugs?
Man muss dabei ungefähr berücksichtigen, dass ein neues Fahrzeug in der Herstellung, unabhängig davon, ob es ein Elektrofahrzeug ist oder ein Verbrenner, so vom reinen Chassis plus noch das Antriebssystem ohne Akku, aber zwischen 7,7 und ein bisschen mehr als 10 Tonnen CO2 in der Produktion verursacht. Das heißt, eine Umrüstung würde ja letzten Endes eigentlich genau diese Emissionen vermeiden oder verringern. Aber dann kommt noch dann dazu, dass der Akku in der Produktion natürlich auch ein bisschen CO2-Emissionen verursacht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Akku, den Irevolt in den Golf 7 einbaut, ungefähr 45 Kilowattstunden stark von der Kapazität her. Und wenn man dann sich ein bisschen an den Benchmarks orientiert, dann müsste man so wahrscheinlich bei zwischen 3,5 und 4 Tonnen für diesen Akku in der Produktion rechnen. Das muss man da mal abziehen, dann bleibt dann ungefähr so ja, 3,7 bis knapp 7 Tonnen Einsparung gegenüber einem Neuwagen. Also das sind aber nur die reinen Einsparungen gegenüber einem Neuwagen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, wenn man jetzt nicht umrüsten würde und jetzt sich nur einen Neuwagen kaufen würde, dann wird der Verbrenner natürlich idealerweise in Deutschland, aber vielleicht auch irgendwo anders weiterfahren. Ist ja ganz oft so, dass die Fahrzeuge nicht verschrottet werden, weil die ja noch größtenteils wirklich gut und in Schuss sind, sogar nach 15, 20, 25 Jahren, sondern die fahren dann meistens in den Ländern vom globalen Süden dann repariert weiter in irgendwelcher Art und Weise. Das haben wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen, wo dann wirklich sehr fragwürdig alte C-Klasse, Mercedes 190 oder was auch immer dann entsprechend in Äthiopien und anderen Ländern unterwegs sind. Und die Emissionen verursachen sie natürlich da auch noch. Das heißt, das müsste man eigentlich noch dazu rechnen an Vorteil.
Jetzt kommt Werbung.
Wenn euer Unternehmen an der Zukunft der Energiespeicherung arbeitet, dann haben wir jetzt was für euch. Unsere internationale Konferenz Magbad 6 und Ellipse, die bringt führende Forschende und Technologieentwickler zusammen, die an den Batterien von morgen arbeiten. Nämlich leistungsfähiger, nachhaltiger und unabhängig von Lithium. Kurz gesagt, neue Energiespeichertechnologien, die zentrale Märkte wie Elektromobilität, Industrie oder auch erneuerbare Energien verändern werden. Hier trefft ihr Menschen, die diese Technologien derzeit entwickeln. Also zeigt Präsenz in einem strategischen Zukunftsfeld, positioniert euer Unternehmen als Sponsor sichtbar im internationalen Innovationsumfeld und knüpft Kontakte zu Spitzenforschern aus der ganzen Welt. Also, wenn ihr euch als Technologiepartner der nächsten Batteriegeneration präsentieren möchtet, dann informiert euch doch über die Sponsoringmöglichkeiten auf der Konferenzwebseite oder direkt beim Organisationsteam. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung.
Also wir sehen, das ist eine sehr, sehr komplexe Rechnung, die du da aufmachst. Wenn wir uns jetzt fragen, wenn ich mich frage, ist es nachhaltiger, diesen Golf 7 meiner Frau umzubauen oder ein neues E-Fahrzeug zu kaufen? Was ist so deine Einschätzung? Also jetzt mal ganz grundsätzlich, dass dieser Diesel würde natürlich irgendwo noch weiterfahren. Der würde jetzt nicht verschrottet werden. Der ist Baujahr 2015, glaube ich. Und andererseits, dieses neue E-Fahrzeug, was ich mir kaufen würde, das würde natürlich jetzt hergestellt. Also die CO2-Emissionen zur Herstellung der Batterie würde jetzt anfallen, im Gegensatz zu den ja, Dieselverbräuchen des Golf 7s in der Zukunft. Wie gehen denn da deine Gedanken, deine Rechnungen eigentlich?
Ja, da ist so ein typischer Wissenschaftlersatz dann, der dann kommt. Das hängt davon ab. Ja, das hängt vom Prinzip her davon ab, natürlich, wie lange ihr das Fahrzeug noch weiter nutzen wollt und könnt. Das weiß man natürlich normalerweise nicht genau, aber wenn das Fahrzeug jetzt schon mehr als 25 Jahre alt ist, dann kann man davon ausgehen, dass auch bestimmte Verschleißteile vielleicht dazu führen, dass das Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich reparierbar ist. Aber wir reden ja hier von Fahrzeugen, die so im Bereich von 5 bis 10 oder 15 Jahre alt sind. Da kann man schon noch davon ausgehen, dass die tragenden Teile wirklich sehr solide sind. Es gibt ja auch sehr viele alte Fahrzeuge, so die 20, 25 Jahre alt sind, die immer noch gut in Schuss sind und ohne Probleme durch den TÜV kommen. Also davon hängt es ab. Wenn die Fahrzeuge noch so zwischen 45.000 und 60.000 Kilometer gefahren werden können, dann hat man nach dieser gefahrenen Strecke dann entsprechenden Klimavorteil in der Bilanz gegenüber dem Beibehalten des Verbrenners. Und der erhöht sich natürlich mit jedem Jahr und mit jedem Kilometer darüber hinaus auch noch zusätzlich.
Was spricht denn jetzt aus deiner Sicht noch zusätzlich zu dem Klimavorteil dafür, jetzt für so eine Umrüstung?
Insgesamt der Umgang mit den Ressourcen, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Klar kann man jetzt davon ausgehen, dass vielleicht nicht alle verschrottet werden. Und wir haben ja auch eine Altautoverordnung, die besagt, dass ein Großteil eigentlich der Ressourcen auch wiederverwendet wird. Aber es sind halt nicht 100%. Und entsprechend macht natürlich auch eine Umrüstung aus dieser Perspektive Sinn. Mal ganz abgesehen von der Wirtschaftlichkeit, auf die wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen.
Rolf, jetzt leg mal los. Gib mir mal ordentlich Munition für das Argument mit meiner Frau. Ich würde jetzt ihr schmackhaft machen wollen, diesen Golf 7 von uns umzubauen in ein E-Fahrzeug. Jetzt habe ich gerade schon von Michael gehört, es wird eine 45 Kilowattstunden Batterie dabei rauskommen. In welchem Kostenrahmen bewegt sich das Ganze denn? Wie viel kostet dieser Umbau eines Golf 7 Diesel 2015 in ein neues E-Fahrzeug bei euch?
Ganz kurz gesagt, zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Wir haben dazu natürlich einen serienmäßigen Kit, den wir da entwickelt haben. Und der wird auch relativ schnell dann eingebaut. Also unser Plan ist, dass der Umbau innerhalb von einem Tag passieren kann. Also du bringst morgens dein Fahrzeug in die Werkstatt, hast es natürlich vorher angemeldet, es wurde vorher gecheckt. Es wurde vorher gecheckt, ob es überhaupt sinnvoll ist, es umzurüsten, weil es macht eben keinen Sinn, eben gerade wie Michael gesagt hat, wenn die Autos zu alt sind oder irgendwelche Vorschäden waren, dann ist es nicht gut, das Fahrzeug umzurüsten, dann würden wir das auch ablehnen oder die Werkstatt muss es dann auch ablehnen. Dieser Vorcheck muss natürlich vorher gelaufen sein. Und dann kannst du mit deinem Fahrzeug zur Werkstatt kommen. Die Werkstatt hat den Kit schon bestellt und kann den auch schon ein bisschen vorkonfigurieren und hat dann die Möglichkeit, dann den Verbrenner und die ganzen Verbrennerkomponenten auszubauen und dann die Elektroeinheiten, die vom Elektrofahrzeug sozusagen die Einheiten einzubauen mit Batterie. Und innerhalb von einem Tag kann das passieren. Und es war genau das, was ich vorhin schon meinte, was wir auch mit den Werkstätten dann besprochen haben. Kann das wirklich so gehen? Weil das eine ist eine Vorstellung von uns und das andere ist von denen, die es dann ausführen. Und ja, es ist möglich mit entsprechenden Vorarbeiten. Und dann hast du, wenn du kommst am nächsten Tag, kannst du das Auto sozusagen entsprechend als Elektrofahrzeug abholen.
Ja, Michael, du hast ja eine Wirtschaftlichkeitsrechnung dazu mal angestellt. Erzähl uns mal, wie ist die denn ausgefallen?
Die ist positiv ausgefallen. Das heißt, wenn ihr das Fahrzeug umrüstet und das Fahrzeug so zwischen 6 und 8 Jahren noch nutzen könnt, also 6 Jahre bei einem Diesel, 8 Jahre bei einem Benziner, dann amortisiert sich die Umrüstung schon. Wir sind da von 15.000 Euro ausgegangen, also eher das obere Ende von dem, was Rolf gerade genannt hat, und sind auch davon ausgegangen, dass man eine entsprechende Wallbox noch mit einplanen muss, also die Installation der Wallbox. Das fand ich fair, weil der Umstieg natürlich, gerade wenn man zu Hause auch laden möchte und auch die Gelegenheit hat, das zu tun, natürlich dafür braucht es eine Wallbox. Das kann man nicht an der Schuko-Steckdose langfristig machen. Also 6 bis 8 Jahre.
6 bis 8 Jahre, das ist schon mal jetzt gut für eben diesen Streit mit meiner Frau. Da werde ich ihr das versuchen, schmackhaft zu machen. Also wie gesagt, unser Auto ist jetzt Baujahr 2015. Da würde sich das ja wirklich sehr, sehr gut anbieten. Rolf, welche technischen Herausforderungen gelten dann jetzt so bei euch als größte Hürden beim Umbau von Verbrennern auf Elektrofahrzeuge? Muss ich mir vorstellen, ihr nehmt den Motor wahrscheinlich komplett raus. Ihr müsst irgendwie ans Elektrosystem ran, der Tank verschwindet beispielsweise. Geht da mal richtig in die Tiefe. Was passiert mit unserem Verbrenner?
Gut, die technischen Herausforderungen sind tatsächlich hauptsächlich die Elektronikseite. Da ja die ganzen, sagen wir, modernen Fahrzeuge, auch die schon älter sind als 10 Jahre von mir, ist auch schon, haben wir alle schon die CAN-Bus-Systeme drin und das bedeutet, es ist eine starke Kommunikation im Fahrzeug über verschiedene Kanäle mit verschiedenen Steuergeräten. Das ist eine der größten technischen Herausforderungen. Und wenn jetzt dein Fahrzeug zum Beispiel gewisse Fahrerassistenzsysteme hat, dann benötigen die entsprechende Impulse, Signale aus den verschiedenen Steuergeräten. Das alles muss natürlich entsprechend abgeklärt sein, damit das Fahrzeug hinterher genauso fährt wie vorher, nur elektrisch. Das ist eine der großen Herausforderungen. Dann für die Zulassung haben wir dann auch noch die Herausforderung der generellen Fahrzeugsicherheit. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast Airbags in deinem Auto, die müssen genauso funktionieren wie vorher. Das heißt, die Auslösung des Airbags ist abhängig vom Gewicht des Fahrzeugs, die ist abhängig von dem, wie die Deformation vom Fahrzeug stattfindet. Und wenn du jetzt im Motorraum alles Mögliche zubaust, dann hast du eine andere Deformation als vielleicht ursprünglich mit deinem Originalfahrzeug. Und das ist die nächste Herausforderung, die wir da haben. Gut, und dann zuletzt noch Zulassung. Das Fahrzeug hat eine gewisse Homologation, eine gewisse Zulassung bedeutet, dass gleich, du musst ein ähnliches Gewicht haben, du musst ähnliche Gewichtsverteilung haben und auch eine ähnliche Leistung von dem Fahrzeug, damit du es wieder entsprechend zugelassen bekommst. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ja, aber es gibt doch auch Einzelumbauten, da haben die ganz viel PS, da haben oder ganz viel Kilowatt oder haben ganz anders umgebaut. Ja, das ist alles möglich, aber im Einzelzustand, dann kostet halt so ein Umbau 80.000 bis 100.000 Euro oder von mir aus 80.000, 90.000 Euro, wie auch immer, ist auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass es ein sinnvolles Fahrzeug ist hinterher, das genauso wie vorher im Originalzustand gut genutzt werden kann.
Jetzt hat Michael schon gesagt, es ist eine 45 Kilowattstunden Batterie in diesem Golf 7. Darf ich kurz an dieser Stelle schon mal fragen, wie weit komme ich denn damit?
Mit der kommst du jetzt momentan so um die 250 Kilometer. Unser Ziel ist es um die 300 Kilometer, dass wir es erreichen. Das ist jetzt ja, das wisst ihr besser als ich sehr wahrscheinlich sogar. Am Batteriemarkt passiert gerade sehr viel. Und das verändert sich doch innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb von ein, zwei Jahren doch ganz schön viel, sodass wir dann auch davon ausgehen, dass wir dann schon mit mehr Kapazität in der gleichen Masse sozusagen von der Batterie dann arbeiten können.
Das heißt, ihr seid da auch flexibel, was eure Lösung angeht. Ihr könntet da auch das jederzeit mehr oder weniger umstellen und auf irgendwelche neuen Entwicklungen reagieren oder wie? Was höre ich da raus?
Unser Ziel ist es auch, wenn es notwendig ist, dass wir eventuell auch eine Batterie austauschen können. Also sprich, dass du, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt keine, die Kapazität geht zu weit runter, weil ich schon über 10 Jahre fahre mit dem Fahrzeug, mit der gleichen Batterie, könnte ich dann auch eine neue oder andere Batterie einbauen. Das ist so unser Ziel, dass wir sagen, wir wollen einigermaßen modular das Ganze entwickeln. Also nicht nur, dass es die Batterie speziell nur für dieses eine Auto passt, sondern wir müssen ja, um skalieren zu können, auch eine Batterie haben, die man in viele Fahrzeuge einbauen kann. Und damit muss es modular sein und gibt uns dann auch die Chance, dann später also auch dann auszutauschen, zu sagen, okay, wir haben, es gibt es eine andere Chemie und wir können eine höhere Kapazität in die Batterie bringen.
Aber jetzt nimm uns nochmal mit, wie wir uns das genau an welchen Orten vorstellen müssen. Also wir kennen alle diese E-Autos, zumindest die Zuschauer hier aus dem Podcast, dass die Hochvoltbatterie so im Unterboden bei neuen E-Autos untergebracht ist. Und ansonsten, jetzt ist das natürlich was völlig anderes, weil dieses Verbrennerauto ganz anders konzipiert wurde und damit müsst ihr aber letztendlich arbeiten. Also kannst du da mal so die einzelnen Komponenten, wo sind die genau untergebracht, das nochmal zusammenfassen?
Also einmal mal weg von der Batterie. Die Komponenten, die eingebaut werden müssen, sind die ganzen Steuergeräte, Inverter, PDU und so weiter, also Power Distribution Box und all diese ganzen Geschichten, die müssen natürlich in das Fahrzeug verbaut werden. Und so wie ich vorher schon gesagt habe, müssen die im Fahrzeug so verbaut werden, dass wir uns nicht irgendwelche Probleme damit einhandeln, die einmal von der EMV kommen können oder also elektromagnetische Verträglichkeit oder eventuell auch vom Crashverhalten, dass das Crashverhalten verändert wird. Und da haben wir jetzt ein Patent auf so einen Plug-and-Play-Rahmen, nennen wir das. Das ist ein Rahmen, der im Fahrzeug verbaut wird, an dem die ganzen Komponenten befestigt werden, bis auf die Batterie natürlich. Mit diesem Rahmen gewährleisten wir, dass das Volumen in dem Motorraum genauso ausgekleidet wird, wie es vorher mit dem Originalfahrzeug war. Bedeutet, wir haben dann also von der Deformation des Fahrzeugs keinen Unterschied. Die Batterie ist so, dass wir die entweder aufteilen, also momentan ist das Konzept noch so, dass wir es aufteilen, die Batterie in zwei Teile sozusagen haben. Ein Teil ist dort, wo der Tank war. Ein kleinerer Teil ist noch im Motorraum, wo wir im Motorraum was einbauen können. Perspektivisch sind wir gerade dabei, mit einem chinesischen Dienstleister eine Batterie uns anzugucken, die wir von unten an dem Boden befestigen können.
Wow, das klingt ja schon mal super spannend. Wir gehen da gleich nochmal in die Tiefe, was diese neuen Batterien angeht. Kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also das Crashverhalten, die Knautschzone ist im Prinzip alles abgesichert. Ihr verbaut einen Großteil der Batterie vorne in den ehemaligen Motorraum. Da ist auch Inverter. Was ist mit Onboard-Charger? Sind die alle vorne untergebracht oder wie ist das?
Also es ist so, dass wir einen Großteil der Batterie nicht im Motorraum unterbringen, sondern einen Großteil hinten beim Tank unterbringen. Weil der Tank hat ja dort entsprechend 50, 70 Liter, ist ein gewisses Volumen, wo wir da entsprechend einen Teil der Batterie unterbringen können. Ist dort auch relativ gut geschützt, weil der Tank fast immer irgendwo zwischen oder an der Hinterachse ist, wo also das Deformationsverhalten relativ sicher ist, nennen wir es mal so, weil auch der Tank muss ja entsprechend gesichert sein. Der kleinere Teil der Batterie ist vorne. Dann all die anderen Komponenten sind alle im Motorraum vorne. Onboard-Charger kommt aufs Fahrzeug drauf an, entweder vorne oder hinten mit drinnen. Also in diesem Fall beim Golf ist er hinten mit drin, der Onboard-Charger, weil wir auch hinten sozusagen vom Tank Einfüllstutzen ist ja dann für uns auch dann dort, wo wir dann also auch laden, die Ladebuchse ist.
Michael, wir haben hier schon öfter über Werkstätten und mit Werkstättenvertretern und Verbänden gesprochen und die haben gesagt, naja, sie sind eigentlich gerade in einer relativ schwierigen Transformationsphase, weil die E-Mobilität, Elektroautos, das haben die meisten schon mal gehört, die sind eben nicht so wartungsintensiv, da muss man nicht so häufig in die Werkstatt fahren und das ist eben so die große Herausforderung, jetzt diese Transformation hin zu Elektromobilität als Werkstatt mitzumachen. Könnte das hier, diese Umrüstung, tatsächlich ein Geschäftsmodell für die Werkstätten werden, womit die sich so ein bisschen, ja, so in die Zukunft retten können, aus deiner Sicht?
Ich sehe es nicht ganz so negativ, ehrlich gesagt, weil Elektrofahrzeuge natürlich auch Teile haben, die ausgetauscht werden müssen. Es fallen auch Inspektionen an, außer man fährt einen Tesla, wo man sich dran halten kann oder nicht. Es ist ja nicht vorgeschrieben. Klar, natürlich, Erevolt möchte das schon tatsächlich auf dem größeren Markt auch platzieren. Das macht auch wirklich Sinn. Aber die Frage ist trotzdem natürlich, ob viele der Nutzer sich darauf einlassen, weil natürlich ein Neuwagen etwas andere Annehmlichkeiten mit sich bringt als jetzt eine Umrüstung von einem bestehenden Fahrzeug. Daher muss man das sicherlich etwas vorsichtig sehen. Aber insgesamt kann es schon sein, natürlich, dass die Werkstätten dadurch auch profitieren.
Rolf, dann brauche ich jetzt noch ein bisschen mehr Stoff, wie gesagt, für diese Auseinandersetzung mit meiner Frau. Welche Batterietechnologien habt ihr denn da so im Angebot? Welche Elektromotoren und Batterie-Auswahl habe ich bei euch? Also sind das NMC-Batterien oder LFP-Batterien, frage ich mich beispielsweise. Oder ja, welche Elektromotoren habt ihr denn da jetzt schon verbaut? Wo kann ich aussuchen?
Also du kannst bei uns nicht allzu viel aussuchen, weil wir relativ strikte Vorgaben haben, wie wir das Fahrzeug umrüsten müssen, damit wir immer eine TÜV-Zulassung bekommen. Und wir benötigen ja auch für die serienmäßige Zulassung dann auch ein Kit, das immer das gleiche ist. Also nochmal zurück auf die EMV, die elektromagnetische Verträglichkeit heißt, wenn du da etwas veränderst, musst du jedes Mal eine neue Abnahme machen, was extrem teuer ist. Kostet 20.000 Euro so ein Check, was auch relativ teuer ist für eine Einzelumrüstung, das will kein Mensch machen. Gleichzeitig ist auch, wenn du, müssen wir gewisse Rahmenbedingungen einhalten, wie eben Gewicht und Leistung. Deswegen ist zum Beispiel Motor, kannst du gar nicht so viel auswählen. Also wir können jetzt nicht sagen, du hast jetzt ein 90 PS Golf und möchtest aber jetzt plötzlich 150 PS haben. Ist so nicht möglich, weil wir da entsprechend für die Zulassung uns da auslegen müssen, dass du bei deinen 90 PS ungefähr weiterhin bist. Wir wissen natürlich jetzt beim Elektrofahrzeug ist es eh ein bisschen anders. Die Peakleistung ist immer deutlich höher als die Dauerleistung, die so ein Fahrzeug hat. Deswegen hat man da schon einen gewissen Spielraum. Aber wir werden jetzt nicht viele Möglichkeiten bieten, dass du auswählen kannst. Du kannst nur auswählen, was zu deinem Fahrzeug passt. Die Batterie gehen wir da von einer LFP-Batterie aus, weil die aus unserer Sicht, die weniger komplexe ist, dann hat sie gewisse Sicherheitsreserven, die wir natürlich gerne mitnehmen, weil wir vom Verbau her ja nicht so genau arbeiten oder nicht so arbeiten können wie ein Fahrzeughersteller, der ein Fahrzeug komplett neu auslegt. Das heißt, wir müssen auf die Sicherheit achten, auf die Einfachheit und vor allen Dingen auf die Kosten. Und das wäre dann für uns eben eher die LFP anstatt die NMC.
Ja, du hast eben schon gesagt, ihr seid ja gerade in Verhandlungen, in Gesprächen mit einem chinesischen Batteriehersteller und wollt das gerne auch wirklich an den Unterboden ranmachen. Kannst du da noch ein bisschen mehr verraten, bitte?
Ja, die Diskussion ist nicht ohne dort, weil wir natürlich sagen, wenn wir eine Batterie in jedes Fahrzeug einbauen wollen, dann ist es tatsächlich am einfachsten, das von unten zu machen, weil wir zwischen den Achsen ähnliche Verhältnisse haben, natürlich nicht immer die gleichen, aber ähnliche Verhältnisse haben und uns damit leichter tun, die Batterie von unten zu befestigen. Bedeutet aber, wir würden halt von der Bodenfreiheit etwas wegnehmen und müssen damit eine relativ schmale oder niedrig aufbauende Batterie kreieren. Und die gibt es noch nicht. Wir haben zwar eine auf der IAA gesehen von einem Hersteller, mit dem auch das Gespräch angefangen. Der hat sich aber dann ein bisschen zurückgezogen. Er wollte es noch nicht mit uns direkt machen, weil er macht mit einem OEM etwas. Und so haben wir uns einen anderen chinesischen Lieferanten noch ausgesucht, der dann gesagt hat, ja, er kann sich das sehr gut vorstellen. Mit dem sind wir jetzt gerade in der Verhandlung. Das heißt, es ist dann ein Batteriegehäuse, das dann relativ gering unten aufbaut und von unten gegengeschraubt wird und entsprechend geschützt sein muss, weil er klar, wenn da natürlich jetzt von unten etwas in die Batterie eindringt, wäre äußerst unangenehm für den Fahrer oder die Fahrerin.
Michael, jetzt würde ich gleich mal mit meiner Frau reden, wie das mit der Umrüstung des Golf 7 Diesels so aussieht. Wir haben gehört, diese Umrüstung kostet jetzt irgendwas zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Ich würde sagen, das Fahrzeug ist noch irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Euro wert. Jetzt frage ich mich natürlich, wie der Wiederverkaufswert nach der Umrüstung aussieht. Kannst du mir das Ganze sozusagen wirtschaftlich nochmal schmackhaft machen, sodass ich gleich gute Argumente habe?
Also man kann zum Wiederverkaufswert relativ wenig noch sagen, weil es natürlich keine empirischen Beispiele gibt. Es gibt noch nicht viele umgerüstete Fahrzeuge oder zumindest noch nicht in dem skalierten Maß natürlich umgerüstete Fahrzeuge, die auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu sehen sind. Im Moment kann man schon beobachten, dass es noch eine Kaufzurückhaltung allgemein bei den batterieelektrischen Fahrzeugen gibt, was dazu führt, dass die tendenziell etwas geringere Restwerte haben als die vergleichbaren Verbrenner. Das kann man schon mal sagen. Also es gibt von der NOW den Elektromobilitätsmonitor, die schauen sich die Restwerte regelmäßig alle 3 Monate an. Und da ist, glaube ich, derzeit der Verbrenner so 10 Prozentpunkte etwas höher nach 3 Jahren als das E-Fahrzeug. Das ist eine schlechte Nachricht. Aber das wird sich natürlich mit zunehmender Nachfrage, die hoffentlich dann auch mit dem Vertrauen in die Technologie dann kommt, wieder dann ergeben, schätze ich mal. Der große Vorteil natürlich von der wirtschaftlichen Seite ist natürlich, dass ihr nach diesen 6 bis 8 Jahren, nachdem dies braucht, um Amortisation gegenüber dieser Zusatzinvestition zu bekommen, ab dem Zeitraum fahrt ihr natürlich mit jedem Jahr, mit jedem Kilometer natürlich Vorteile gegenüber dem Verbrenner rein. Also nutzt ihr das Fahrzeug oder du das Fahrzeug dann 10 Jahre, dann sind es so im Vergleich zum Diesel 3.000 Euro, die ihr schon eingespart habt. Nach 10 Jahren sind es dann bereits fast 9.000 Euro. Also zusätzlich zu der Investition, die dann mit 6 und 8 Jahren schon reingefahren wird, spart ihr nochmal zusätzlich Geld. Und wenn die Restwerte sich angleichen und das neu umgerüstete Fahrzeug natürlich auch einen höheren Restwert hat als der alte Verbrenner, dann sieht das Ganze natürlich für euch deutlich wirtschaftlich positiver aus.
Ehrlich gesagt, wir warten ja alle darauf, dass die Werte der Verbrenner irgendwann bröckeln werden, spätestens dann, wenn die CO2-Steuer immer höher wird, wenn die E-Autos sozusagen noch billiger werden, dann gibt es doch bestimmt irgendwann diesen Effekt, dass an irgendeiner Stelle diese Preise komplett purzeln, oder?
Also wir haben das gemacht jetzt, das ist eine Studie, die noch nicht rausgekommen ist. Die NOW prüft die gerade noch, wird aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Und dann haben wir das für verschiedene Fahrzeugsegmente anhand von Gebrauchtwagen und Neuwagen auch mal ausgerechnet und festgestellt, dass bei der oberen Mittelklasse der Durchschnitt im Segment mittlerweile schon ab dem ersten Jahr günstiger ist als ein vergleichbarer Verbrenner. Das ist natürlich, je kleiner das Fahrzeug ist, verschiebt sich das immer weiter in die Zukunft, weil die relativen Anteile größer sind und die Verbrauchswerte von den kleinen Verbrennern natürlich auch nicht so hoch sind. Aber zukünftig geht man davon aus, und der Trend ist jetzt schon seit längerem sichtbar, dass die batterieelektrischen Fahrzeuge sich auch in den Anschaffungspreisen immer näher an die Verbrennerkollegen annähern und sie wahrscheinlich in ein paar Jahren auch überholt haben werden. Und spätestens dann werden wir gar nicht mehr darüber diskutieren, vermute ich mal.
Ja, Michael, wir haben jetzt von Rolf gehört, dass Sie ja eben keine Individuallösungen machen wollen, sondern möglichst viel standardisieren und das auch tatsächlich versuchen, breit auszurollen. Es wird vielleicht auch irgendwann noch andere Anbieter geben, vielleicht auch für andere Fahrzeugsegmente oder sowas. Mal gucken. Was denkst du aus deiner Sicht, welche Skaleneffekte könnten denn so diese Kosten dann grundsätzlich nochmal senken irgendwie?
Ja, das ist eine spannende Frage. Die Frage würde ich gerne weitergeben an den Rolf, weil darüber kann tatsächlich der Hersteller mehr Angaben machen als ich auf der wissenschaftlichen Seite. Was ich aber sagen kann, ist natürlich, dass auf dem deutschen Pkw-Bestand fast noch 2,7 Millionen von diesen Golf 7 unterwegs sind. Also wir sprechen hier von einer wirklich substanziell großen Anzahl an Fahrzeugen, für die es natürlich dann auch entsprechende Skaleneffekte geben könnte. Und wenn man das noch weiter erweitern könnte für andere Volumenfahrzeuge oder Modelle, die es ja natürlich auch noch gibt, außer dem Golf, dann könnte man sich da durchaus vorstellen, dass da auch schätzungsweise Skaleneffekte von substanzieller Höhe möglich sind. Aber ich hoffe, dass der Rolf da auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringt.
Für uns ist ganz wichtig die Skalierung, sonst würden wir nicht auf die Preise von 12.000 bis 15.000 Euro kommen. Weil allein die Batterieentwicklung, von der wir vorhin gesprochen haben, schluckt ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Euro. Nur, dass wir die Entwicklung machen von dieser Batterie, also da ist noch nicht viel anderes dabei. Die Produktion kommt noch drauf. Und die Produktion wird halt nur angefahren, wenn man halt entsprechende Stückzahlen hat. Also das ist etwas, wo wir ganz klar auf Skalierung setzen. Und wir haben uns auch bewusst den Golf 7 ausgesucht, weil der auf dieser MQB-Plattform von VW gebaut ist. Und die MQB-Plattform hat noch 39 verschiedene andere Fahrzeugmodelle, die alle ähnlich verbaut sind. Also man muss sagen, es sind andere Autos, ist ganz klar, aber die sind von der Elektronik, haben sie eine gewisse Ähnlichkeit. Sie haben von dem Unterbau und von der Karosserie, wie die Karosserie aufgebaut ist, eine Ähnlichkeit. Und damit haben wir für uns schon mal gesehen, da haben wir also verschiedene Modelle, die da noch mit reinkommen. Das kann ein Skoda, ein Seat oder auch ein Audi sein, die da reinpassen und die wir dann entsprechend mit unserem Kit auch dann bestücken könnten. Man muss natürlich nicht jedes einzelne Fahrzeug, aber jeden Fahrzeugtyp entsprechend dann von der Software anpassen. Das ist klar. Und für uns ist auch die Idee, dass wir mit zwei oder drei verschiedenen Motoren arbeiten können. Man kann einen Elektromotor ja doch einigermaßen von der Leistung her anpassen über den Inverter und über den, wie man ihn ansteuert. Dass man einmal sagt, man hat einmal 85 kW und man hat einmal 110 kW mit dem einen und demselben Motor und dann auch mit einem und demselben Kit. Und das Ganze ist eher softwaremäßig angepasst. Das ist etwas, wo wir dann unsere Skalierung, auf dem bauen wir unsere Skalierung auf. Und wir werden auch nicht in Nischenfahrzeuge gehen. Also jetzt nehmen wir jetzt mal ein Audi A8 oder so etwas. Das ist natürlich ein Auto, das wird auch kaum jemand umrüsten. Gut, es wird einzelne Leute geben, die das vielleicht gerne machen wollen. Aber das sind dann so Fahrzeuge, wo wir sagen, okay, da bräuchten wir dann ganz einen anderen Batterie-Kit, da bräuchten wir einen ganz anderen Motor und so weiter. Also wir werden uns natürlich immer so ein bisschen in einem Range bewegen, indem wir davon ausgehen, dass wir das mit einem Standard-Kit erledigen können oder einem, sagen wir, sind es ja wahrscheinlich zwei bis drei verschiedene Standard-Kits, mit denen wir arbeiten und hauptsächlich über die Software anpassen.
Wie schnell kann ich denn mit eurer Batterie laden und ja, gibt es sonst keine Einschränkungen? Kann ich zum Beispiel rekuperieren mit eurer Batterie, wenn das Fahrzeug meiner Frau umgebaut ist?
Ich könnte vielleicht noch ein Argument für deine Frau geben. Es ist auch ein Argument, dass ich meiner Frau immer wieder sage, sie muss sich kaum umgewöhnen, weil ganz viele, das ist tatsächlich ein Feedback, was wir ganz oft bekommen, wenn Leute sagen, ah, lass, ich würde gerne mal Probe fahren, was wir ganz oft machen mit verschiedenen Leuten, die uns dann sagen, der fährt sich ja wie ein normales Auto. Dann sagen wir, ja klar, es ist ja ein normales Auto. Also ja, aber das fährt sich anders als so diese Elektroautos, die mit den großen Bildschirmen und die, da muss man immer dies und das und jenes alles machen. Und so, ja, das ist der Unterschied. Bei uns ist halt noch das normale Cockpit. Wir haben natürlich einen Zusatz mit drinnen. Du hast bei uns auch das normale Feeling und wir haben uns momentan noch auf Schaltgetriebe fokussiert. Du hast also du kannst auch schalten, wenn du möchtest. Auch das geht. Wir fahren zwar alles im dritten Gang im Normalfall, aber du kannst auch schalten. Und das ist für die Leute tatsächlich also ein ganz, ganz starkes Feedback von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, wow, das ist mir lieber, als wenn ich jetzt ein ganz komplett neu modernes Fahrzeug habe. Ist jedem natürlich seine persönliche Sache. Dann zurück zu deiner Frage. Ja, wir können bis zu 11 Kilowatt AC laden und wir können auch DC laden, bidirektional. Da ist es jetzt abhängig davon, welche Batterie wirklich eingebaut ist zwischen 50 und 100 Kilowatt. Aber wir werden sehr wahrscheinlich nicht viel höher kommen, wollen das auch gar nicht, weil für uns ist tatsächlich die Kostensache ein ganz starkes Argument und ein ganz starker Faktor, weil es hilft uns halt nichts, wenn wir mit 250 kW oder 400 kW laden können und dafür dann die Kosten so hoch sind, dass kein Mensch sich das leisten möchte. Deswegen gehen wir da, sagen wir, okay, wir sind eher so ein bisschen Mittelmaß in der Richtung, aber definitiv muss bidirektional sein, weil das ist etwas, wo wir aus der Nachhaltigkeitssicht auch sagen, da kannst du halt dann auch etwas damit anfangen als Kunde.
Michael, wie reagiert denn die Automobilbranche auf solche Angebote wie jetzt von Rolf zum Beispiel?
Ja, ich glaube, im Moment ignorieren sie es noch ein bisschen, glaube ich. So, also Rolf nickt. Das ist zumindest mein Eindruck. Das wird noch als Nische angesehen. Ähnlich ist es, glaube ich, in der Politik. Es hat noch nicht so richtig viel Beachtung erlangt bisher. Obwohl es natürlich eine sinnvolle Lösung ist, gerade wenn man sich den großen Bestand an Verbrennern noch anschaut und natürlich auch nicht will, dass jetzt alles, was dann hier vom Markt verschwindet, dann irgendwo anders weiterfährt und da noch ein ewiges Leben als Verbrenner vor sich hat. Aber die OEMs, also die Hersteller haben natürlich ein großes oder ein primäres Interesse, ihre eigenen Neufahrzeuge zu vermarkten und die auf den Markt zu bringen.
Entschuldige, es ist tatsächlich so, teilweise werden wir ignoriert und teilweise haben wir tatsächlich Aufmerksamkeit bekommen. Wie soll ich sagen, die Herausforderung ist, es gibt nicht den einen VW und es gibt nicht den einen BMW, sondern es gibt einen, der dort Interesse zeigt, der sagt, wow, coole Sache, und der dann im eigenen Konzern ein bisschen Schwierigkeiten hat, das weiterzutragen. Wir hatten zum Beispiel den Herbert Dies mit an Bord eine Zeit lang, oder wir haben ihn immer noch mit an Bord. Wir haben ihn auf der IAA mal zu unserem Auto geholt und gesagt, hier, guck dir das doch mal an. Hat sich erst ein bisschen gesträubt, aber dann fand das doch spannend, weil er sagt, hey, ist ja ganz was Neues. Und wir gesagt haben, könnte er da mal VW ein bisschen vorwärts bringen. Da war er schon nicht mehr bei VW. Und er fand das ganz toll und hat das unterstützt es auch. Und so haben wir auch versucht, mit anderen Fahrzeugherstellern dann zu sprechen. Und Interessant ist, dass wir tatsächlich auch angesprochen wurden von 2, 3 verschiedenen Leuten, also auch verschiedenen OEMs. Aber das sind dann Leute, die aus einer Innovationsecke kommen, die, sage ich, neuere Sachen machen wollen und die dann auch, oder aus der Nachhaltigkeitsecke kommen und sagen, hey, das ist ja richtig gut für die Nachhaltigkeit. Aber sie kriegen es halt im eigenen Konzern dann nicht wirklich platziert. Beispiel ist aber, zum Renault macht er so etwas mit einem Startup in Frankreich. Die haben ja da eine Fabrik, wo sie auch alte Fahrzeuge wieder aufbereiten. Aber da geht es eher um Transporter und solche Fahrzeuge und LKW, Kleintransporter. Die rüsten sie jetzt auch um mit dem Startup, ein französisches Startup, und sind dort auch, auch direkt mit eingestiegen in dieses Startup. Aber da geht es rein um die Transporte.
Aber Michael, könnte das für die großen OEMs nicht eine ganz gute Ergänzung sein, jetzt gerade in Hinsicht auf die Flottengrenzwerte?
Bisher haben sie ja tatsächlich Lösungen gefunden, die Strafzahlungen auch anderweitig zu vermeiden, also mit verschiedenen Strategien. Jetzt haben sie es auch erreicht, dass die 25er Flottengrenzwerte über 3 Jahre verteilt angerechnet werden, also ein bisschen eine Stundung, würde ich sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das Interesse bei den Herstellern schon selber darin liegt, dass die Transformation auch so schnell wie möglich zur Elektromobilität stattfindet.
Ja, deine letzte Frage. Du hast vorhin schon erwähnt, mal ganz kurz die Politik, dass da auch noch nicht so großes Interesse ist. Du hast auch, soweit ich das weiß, auch mal oder ihr bei Fraunhofer das Verkehrsministerium beraten, so in Hinsicht Mobilität. Erzähl trotzdem nochmal, geh nochmal ein bisschen tiefer, was für Signale du da aus der deutschen Politik wahrnimmst, weil, soweit ich gelesen habe, in Frankreich, da gibt es ja tatsächlich eine Förderprämie von 5.000 Euro, soweit ich weiß, wenn man tatsächlich seinen Verbrenner umrüstet in ein E-Auto.
Also meines Wissens nach ist es nicht geplant. Es gab vor einigen Jahren mal, es gibt es immer noch, es gibt den Expertenkreis für Klimaschutz in der Mobilität, EKMI. Unter dem neuen CDU-geführten Verkehrsministerium wurde der neu aufgesetzt. Den gab es vorher unter dem Namen EKM schon mal, Expertenkreis für Klimaschutz in der Mobilität. Und davor war es die nationale Plattform Zukunft der Mobilität unter Verkehrsminister Scheuer. Und in den 2 vorhergehenden Runden haben Wissenschaftlerkollegen und ich diesen Gremienkreis praktisch beraten dahin, welche Maßnahmen welche Klimawirkungen bringen. Und in dem Zusammenhang fiel auch mal das Thema Umrüstung von Verbrennerfahrzeugen, weil wir natürlich auch nach Lösungen gesucht haben in dem Kreis, wie man die Bestandsflotte an Verbrenner auch dekarbonisieren kann. Und da ist die Umrüstung natürlich ein legitimes Mittel. Anderes ist vielleicht die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen, die es aber nicht geben wird in dem Umfang, die wir bräuchten. Deswegen ist die Umrüstung eigentlich schon auch wichtig. Aber es wurde tatsächlich damals noch als Nischenlösung ein bisschen abgetan, die sich nicht durchsetzen wird, weil natürlich so Lösungen jetzt wie von eRevolt, die vielleicht auch kostengünstig in einem skalierten Markt auch eine Lösung bereitstellen, dass die gab es zu dem Zeitpunkt 2018 bis 20 noch nicht. Und daher wurde das ein bisschen abgetan und seitdem hat sich da in diese Richtung noch nichts getan.
Ja, liebes Publikum, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss sagen, ich bin total begeistert von diesem Weg, von diesem Mittelweg zwischen Verbrennern und E-Auto, diese Umrüstung jetzt auf Elektromobilität. Ganz, ganz toll, Rolf, was ihr da so grundsätzlich macht. Wir werden diese SWR-Doku auch nochmal unter dem Podcast verlinken. Ich persönlich sehe den größten Benefit auch bei den Werkstätten, weil die jetzt ehrlich gesagt ein Business Case in der Elektromobilität haben. Sie können ihr Personal schulen, sie können tatsächlich mehr Umsatz fahren potenziell und wir als Privatpersonen, wir haben tatsächlich jetzt noch eine andere Möglichkeit, wenn wir über die Elektromobilität nachdenken. Wenn Sie sich jetzt fragen, ja, wie diese Auseinandersetzung mit meiner Frau ausgeht, ich werde das auch nochmal unter dem Podcast in den Kommentaren verlinken. Rolf, Michael, vielen, vielen Dank für eure Expertise und eure Zeit. Liebes Publikum, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Anregungen, irgendwelche Fragen zu eRevolt habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.